Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corporate Entrepreneurs Podcast. Ja, ich habe heute wieder eine Quick-Win-Folge für euch und ich bin nicht alleine hier, nämlich ich bin wie immer mit Janek Rediska hier am Start und wir werden uns heute das Thema Buy-and-Build-Strategie mal vornehmen. Lieber Janek, herzlich willkommen in unserem Podcast. Haha. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder sprechen.
Ich mich auch. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Genau, also du hast ja heute das Thema Buy-and-Build-Strategie mitgenommen gebracht und vielleicht sollten wir als erstes mal klarstellen, was wir drunter verstehen oder was du drunter verstehst und erklär doch nochmal unseren Hörern, denen das kein Begriff ist, was sich dahinter verbirgt.
Super, gerne. Also wir haben uns ja bis jetzt hauptsächlich von der internen Perspektive an das ganze Thema Corporate Entrepreneurship angenähert und das ist ja auch mit der wichtigste Aspekt, weil die Mitarbeitenden dazu befähigt werden sollen, neue Ideen, neue Geschäftsmodelle oder Produkte zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz gibt es ja aber auch die andere Seite, dass man das Ganze eben durch externe Aktivitäten befeuern kann. Und dafür ist das Thema Buy and Build super spannend. Letzten Endes geht es darum, ein bestehendes Unternehmen zu betrachten und zu überlegen, wie im klassischen Transaktionsgeschäft, wo gibt es eben Synergieeffekte mit anderen Unternehmen auf den Märkten, die man gezielt erwerben kann. Und man macht das dann eben nicht nur mit einem, sondern gleich mit mehreren, sukzessive und hintereinander, spielt denselben Prozess ab und versucht eben durch den Zukauf neue Synergien zu schaffen, beispielsweise im Bereich Technologie, beispielsweise im Bereich von bestimmten Kundengruppen, wenn es eine genügende Überschneidung gibt, oder auch beispielsweise im Bereich von Talenten, die man an sich binden möchte. Das ist auch eine Sache, die häufig Family Offices oder Beteiligungsgesellschaften angehen, die sich in gewissen Bereichen Stück für Stück ergänzende Unternehmen zukaufen. Warum bin ich jetzt überhaupt auf das Thema gekommen? Einfach, weil eine sehr gute Zeit dafür ist. Viele mittelständische Unternehmen haben noch Kapital. Und auch wenn die Zinsen sehr hoch sind, sind die Unternehmenswerte deshalb aber relativ gering. Und wenn man dann eben noch einigermaßen Kapital auf der hohen Kante hat, sage ich es mal so salopp, hat man jetzt die Chance, auch auf Grundlage vieler ausstehender Nachfolgen relativ günstig an interessante Unternehmen zu kommen. Vielleicht als Add-on.
Ich glaube auch so der letzte Punkt, den du gerade noch angebracht hattest mit der Nachfolgestrategie. Also wir haben ja natürlich grundsätzlich gerade so ein eher schwieriges Marktumfeld wahrscheinlich, was die Preise drückt, aber wir haben natürlich auch so unglaublich viele offene Nachfolgefragen, was vielleicht den einen oder anderen dann doch nochmal zu bewegt, zu sagen, mir ist es lieber, dass das Unternehmen in irgendeiner Form weiterlebt, als wenn ich jetzt überhaupt gar keinen Nachfolger, Nachfolgerin finde, ja, im schlimmsten Fall das Unternehmen komplett irgendwie dicht machen muss. Ja? Also das sollte einem ja auch nochmal bewusst sein und dann zu überlegen, wie kann das jetzt strategisch auch super gut einzahlen auf meine eigene Position? Wie kann ich vielleicht neue Geschäftsfelder erweitern? Wie kann ich meine jetzigen Markt vielleicht auch nochmal verstärken durch vielleicht auch innovative Herangehensweisen, durch neue Prozesse, die das gekaufte Unternehmen vielleicht mitbringt. Also das ist ja schon mal sehr spannend, dass du das auch nochmal so mit analysierst und sagst, jetzt eigentlich trotz der Zinsen sollten wir loslegen. Ne? Lass uns doch mal die Vorteile so einer Buy-and-Build-Strategie anschauen. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Vorteile?
Ja, also da gibt es ganz viele Aspekte, insbesondere natürlich auch die klassischen, die ganz einfach auch bei jeder Transaktion häufig im Vordergrund stehen, die Markterweiterung, den, ich sag mal, Zukauf einer neuen Kundengruppe, in dem das potenzielle Add-on, also das gekaufte Unternehmen, das zu kaufende Unternehmen aktiv ist. Was ich aber neben diesen ganzen harten Synergieeffekte, die man so klassischerweise kennt, super spannend finde, ist gerade in der heutigen Zeit das Thema Talentbindung. Insbesondere in mittleren Unternehmen, in Handwerk oder auch in Industrie gibt es häufig extrem viele Talente, insbesondere mit technischen, spezifischen Know-how, die gebunden sind und die aktuell natürlich schwer zu bekommen sind auf dem, ich sag mal, freien Arbeitsmarkt. Und diese Unternehmen kann man super auch einfach übernehmen und dann dazu nutzen, das eigene Know-how zu ergänzen in spezifischen Bereichen und vielleicht auch durch die eigene Kultur, durch ergänzende Kulturen, ja, attraktiver nach außen zu werden. Und natürlich durch das klassische Einbringen von Synergieeffekten kann man auf beiden Seiten natürlich auch Mitarbeitende einsparen. Nicht in dem Sinne, dass man sie abbaut, sondern dass man potenziell weniger Mitarbeitende, insbesondere im Verwaltungsbetrieb, braucht für mehrere Add-ons in einem Unternehmen. Weiterhin ein riesiger, total wichtiger Aspekt ist auch das Thema Innovationskraft. Insbesondere auch bei diesen wirklich kleineren mittelständischen Unternehmen, habe ich es eben schon gesagt, hängt extrem viel Know-how fest. Und das kann natürlich auch dazu beitragen, dass ein größeres Unternehmen davon extrem profitiert, sich Wissen einkauft und dadurch auch neue, potenziell neue Produkte und Geschäftsmodelle entwickeln kann. Insbesondere, wenn man es dann schafft, ich sag mal, mehrere Unternehmen mit überschneidender Kundengruppe ineinander zu staffeln, dann hat man natürlich auch ganz viele verschiedene Testfelder. In dem einen Unternehmen hängen vielleicht Kunden aus der Branche noch mit drin, in dem anderen Unternehmen hängen Kunden aus der Branche drin. Dadurch kann man es schaffen, sage ich mal, in der Gruppe noch viel mehr Kundenmehrwerte zu schaffen, weil das eine Unternehmen vielleicht in dem Bereich sehr gut ist und das andere Unternehmen noch nicht. Und das kann man relativ einfach übertragen. Das ist aus meiner Perspektive einer der spannendsten Aspekte, der halt auch eine sehr kundenzentrierte Denkweise ermöglicht.
Wie würdest du denn vielleicht das auch nochmal aus Konsumersicht sehen, was den Kundenmehrwert angeht? Also, du hattest ja jetzt die Markterweiterung ganz klassisch auch noch angesprochen, aber hat es vielleicht auch für den Konsumenten, für meine Zielgruppe einen richtig hohen Mehrwert, wenn ich sage, ich kaufe jetzt zu und verstärke mich?
Also ich kann da auch ein Beispiel nennen. Zum Beispiel ein jüngeres Maschinenbauunternehmen hat es unglaublich gut geschafft, eine digitale Customer Journey auch im B2B-Bereich aufzubauen. Die machen beispielsweise ihre Abnahmen von den Maschinen über Virtual Reality und verschlanken dadurch auch den Aufwand in den Kundenprozessen. Das ist eine Sache, die kann theoretisch auch fast jeder andere Maschinenbau übernehmen. Wenn man sich das Unternehmen jetzt einkauft, kauft man sich auch das Know-how ein, hat man dann vielleicht verschiedene Maschinenbauunternehmen versammelt, die alle ein bisschen unterschiedlichen Bereichen aktiv sind und teilweise unterschiedliche Kundengruppen bedienen, kann man den Prozess aber auf jedes dieser Unternehmen ausrollen. Und so hat man natürlich ganz große Skaleneffekte und schafft für den Kunden Mehrwerte, die er sonst nicht hätte.
Super spannend. Wenn wir uns jetzt aber, also wir haben jetzt Vorteile ganz klar benannt. Jetzt geht es ja natürlich da auch darum, hier in der Episode zu sagen, ja, wie kann man das jetzt auch umsetzen, das Ganze? Und was sollte vielleicht auch beachtet werden? Weil Vorteile auf jeden Fall da, na klar, aber man sollte ja auch einige Punkte sicherlich beachten, damit es nicht doch Fallstricke gibt oder negative Synergien, die man vielleicht so sonst noch nicht bedacht hatte. Also, was wären für dich die wichtigsten Umsetzungstipps dieser Strategie?
Ja, gut, dass du es sagst. Man kann mit dem ganzen Thema natürlich auch grandios scheitern, wenn man falsch investiert und wenn man zu viel falsch investiert. Deshalb, du hast es gerade schon so schön gesagt, im Wort steckt ja bei im Bild Strategie. Und genauso sollte man es auch betrachten. Es sollte nicht sein, wo man kurzfristig mit Einkaufslust oder mit Hunger in den Supermarkt geht, um das mal so auszudrücken, sondern man sollte sich vorhin damit beschäftigen, eine klare Zielsetzung aufbauen und auch überlegen, in welchen Bereichen möchte man sich verstärken. Und in welchen Bereichen kann man das überhaupt tun? Und wie sehen dann die potenziellen Profile solcher Unternehmen aus, die man noch aktiv sucht? Dann kommt natürlich der Punkt, man muss auch aktiv suchen, man muss auch aktiv Zeit da reinstecken, sich mit potenziellen Unternehmen zu beschäftigen. Und man muss diese dann natürlich prüfen. Auch das ist dann letzten Endes wieder ein normaler Aspekt jedes Transaktionsprozesses, die klassische Due Diligence. Und das ist eben auch hier von entscheidender Bedeutung, diese genau auf die für das Unternehmen oder für das kaufende Unternehmen auf die entscheidenden Aspekte zu prüfen, die man vorher in der Strategie und Zielsetzung und dann auch vor allem den kulturellen Aspekt zu betrachten, passt das Unternehmen zu einem und wie hoch ist der Integrationsaufwand, wie hoch sind die Energieeffekte und so weiter und so fort. Aber hier glaube ich, ist immer halt, wie gesagt, der entscheidende Aspekt, der häufig vernachlässigt wird, die Kultur, die einen sehr auf die Füße fallen kann, wenn man in die Integration geht. Im besten Fall müssen ja auch beide Unternehmen von der gegenseitigen Kultur profitieren. Und wenn das nicht zusammenpasst, haben Synergieeffekte noch so groß sein.
Dann hat man wahrscheinlich eher die Verlangsamung des Gesamtprozesses. Das hatten wir ja auch schon in einigen Episoden angesprochen. Vielleicht auch da nochmal die entsprechende Deep Dive-Episode mit Sebastian zu dem Thema Enabling von Innovationsprozessen, wo auch über die Kultur eben ganz gezielt gesprochen wurde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Thema Kommunikation, wie immer, ich weiß, wir betonen das hier in dem Podcast so oft, aber dass Kommunikation auch ein entscheidender, ja, Punkt ist, einfach für die als Umsetzungstipp, damit es erfolgreich ist. Also Fangfrage, wie wichtig ist transparente Kommunikation mit den Mitarbeitern?
Ja, du hast die Fangfrage ja auch schon fast selber beantwortet. Also letzten Endes ist es ja ein kontinuierlicher Veränderungsprozess, der so einer Buy-and-Build-Strategie zugrunde liegt, wo immer wieder neue Unternehmen dazukommen und man sich halt über Kulturen hinweg ergänzt. Das ist unglaublich wichtig und das muss auch in der Organisation, die als Plattform dient, also die zukaufende Organisation, tief verankert sein. Genauso wie man eben auch Positionen oder dann auch Personen braucht, die sich genau damit beschäftigen und in dem strukturierten Integrationsprozess das begleiten. Der Vorteil natürlich, wenn man nicht nur einmal zuschnappt, man wird auch immer geübter in der Integration und in dem Transaktionsprozess und kann das letzten Endes langfristig auch gut intern abbilden.
Also wir haben die Kommunikation natürlich wieder in alle Richtungen, also Mitarbeiter, Kunden und alle relevanten Stakeholder, weil es reicht ja wahrscheinlich nicht nur in eine, nicht nur nach innen zu kommunizieren, man muss es auch nach außen machen, vor allem wenn man eben große Veränderungsprozesse anstößt und vielleicht auch plötzlich auch nach außen in andere Ansprechpartner, andere Teams hat, die mit ja einfließen, neue Produkte etc. Das alles, auf das alles zahlt eine transparente Kommunikation und Erklärung auch der Strategie nach innen und außen ein. Jannik, du hast hier im Vorgang haben wir ja schon ein paar Beispiele angesprochen. Ich fand die super interessant, die du eingebracht hast. Gib uns dann nochmal ganz konkret eines dieser Praxisbeispiele mit auf den Weg oder vielleicht auch, ja, dass man das auch nochmal in der Praxis einfach nachvollziehen kann, was wir jetzt schon theoretisch erarbeitet haben hier in der Episode.
Ja, absolut. Ich meine, es muss ja auch nachvollziehbar sein und sonst sagen die Leute, was ist das für ein Quatsch, was ihr hier erzählt? Das funktioniert doch niemals. Das können wir natürlich widerlegen. Ein bekanntes Unternehmen, glaube ich, was viele Leute auch im Industriesektor kennen, ist Knorr Bremse. Traditionsunternehmen aus Deutschland stellen Bremssysteme her. Ich glaube, hauptsächlich für Schienenfahrzeuge und andere Nutzfahrzeuge. Und die machen das schon in verschiedenen Größenordnungen seit einer ganz langen Zeit. Und was mir da im Kopf geblieben ist oder wovon ich öfter gehört habe, war eine Übernahme, die hat, glaube ich, 2002 stattgefunden. Und damit hat eben Knorr Bremse versucht oder hat es geschafft, über die Übernahme von Bendix sich in einen anderen Markt auszubreiten, also den USA. Letzten Endes war die Herausforderung zu groß, von alleine in den Markt zu gehen. Es gab genug Synergieeffekte. Die Qualität in den USA konnte durch das deutsche Know-how verbessert werden. Es gab auch Kunden, die schon in den USA waren, wo man dann vom Kundenservice profitieren konnte, den man über die Erweiterung in den USA anbieten könnte. Und natürlich ist es ganz klar, dass man den viel einfachen Zugriff auf den Markt hat, wenn man schon vor Ort ist. Und das Produktportfolio von dem übernommenen Unternehmen, von dem Add-on Bendix, konnte durch die Produkte von Knorr Bremse noch erweitert werden, sodass man auch die Wertschöpfung bei bestehenden Kunden erhöht hat. Das ist jetzt ein relativ klassisches Beispiel, wie es viele Unternehmen tun. Aber Knorr Bremse macht das eben jetzt nicht nur bei Bendix, sondern auch wirklich strukturiert und hat da in den letzten Jahren wirklich viele Akquisitionen getätigt und aufgebaut, wo man ganz klares Muster erkennen kann, wo man auch sehen kann, dass die daraus gelernt haben und sich weiterentwickelt haben im ganzen Prozess.
Und auch hier sehen wir ja wieder zwei entscheidende Aspekte, wo das eben strategisch auch angegangen wurde. Also wir haben ja einmal den Aspekt, einen neuen Markt erschließen, ohne selbst bei Null anzufangen, war wahrscheinlich ein Thema und einfach auch insgesamt im internationalen Kontext eben die Wettbewerbsposition zu stärken. Und diese beiden Punkte, wenn man sich dessen klar ist, dann sind wir wieder bei dem Thema Zielsetzung. Dann lässt sich auch leichter ableiten, wann eben so ein Buy-and-Build-Thematik interessant ist für mich und als Unternehmen oder eben nicht.
Absolut. Wir haben jetzt natürlich mit Knorr Bremse auch wieder ein sehr großes und bekanntes Beispiel gewählt. Aber letzten Endes ist das ganze Thema ja auch wirklich runterskalierbar auf kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen. Das ist nichts, was nur die Großen machen können, sondern das kann letzten Endes, ich sag mal, fast jedes Unternehmen oder gerade traditionsreiche Unternehmen mit aktuellem bestehendem Eigenkapital relativ gut umsetzen.
Perfekt. Dann würde ich sagen, entlassen wir euch heute wieder aus der Episode mit diesem Impuls. Und ja, vielleicht ist dann schon das eine oder andere, die ein oder andere Zielinvestition auf eurem Radar in Kürze. Und falls ja, gebt uns gerne mal Feedback.
Hat mich sehr gefreut und hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Peter. Letztes kann ich nur unterstreichen. Wir freuen uns immer über euer Feedback oder eure Anregungen. Und dann sage ich einfach mal bis bald.